Podcast NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3252. Sendung des Hamburger Hafenkonzertes. Sie machen mehr Arbeit als moderne Kunststoffboote. Ersatzteile gibt es nicht von der Stange und trotzdem. Wer ein Holzboot oder eine klassische Yacht segelt, liebt genau das. Das schöne Holz, die eleganten Linien, dazu oft noch eine spannende Geschichte. Passend zum Saisonstart geht es bei uns heute um Klassikerboote. Moin und hallo, ich bin Petra Vollquarzen. Letzte Vorbereitungen für die neue Saison. Im Hamburger Yachthafen in Wedel steht das Boot von Elske und Hartmut Flughaupt noch in der Halle, aber nicht mehr lange. In ein paar Tagen haben auch sie ihren Krantermin.
Ich schleife die Scheuerleiste noch mal einmal nach, weil die nachher von oben zu schlecht zu schrubben ist. Und ich schleife einmal noch mal so ein bisschen den Dreck vom Teak. Und dann wird die Schanze hier noch sauber gemacht.
Ratschocker heißt ihr Boot, 12 Meter lang, natürlich aus Holz.
Das Schiff ist 1956 gebaut worden. Das heißt, wir haben im vergangenen Jahr 60. Geburtstag gefeiert. Wir haben uns mit Freunden getroffen und es gab eine schöne Flasche Sekt. Und wir haben das Schiff jetzt seit 1977. Ich kenne eigentlich jede Schraube mit Namen, weil wir schon so viel an diesem Boot gemacht haben.
Früher, als die Kinder noch klein waren, haben Elske und Hartmut Flughaupt mal überlegt, sich ein größeres und pflegeleichteres Kunststoffboot zu kaufen. Damals aber ließen sich Holzboote schlecht verkaufen. Heute sind sie froh darüber, auch weil die Ratokker kein Boot von der Stange ist.
Das ist ein Einzelbau. Das hat ein dänisch-schwedischer Konstrukteur, Knut Reimers, gezeichnet. Was etwas außergewöhnlich ist für die damalige Zeit, dieses große, flache Deck. Normalerweise hatten die Schiffe zu der Zeit alle noch einen längeren Aufbau. Aber der erste Eigner hatte ein steifes Bein. Und deswegen ist das Schiff auf seine Bedürfnisse hin gezeichnet worden, damit er sich an Deck vernünftig bewegen kann.
Über den Winter haben sie ihrem Boot die übliche Schönheitskur gegönnt. Schleifen, neu lackieren, der Schiffsrumpf glänzt blitzblank. Die Arbeit stört sie nicht, im Gegenteil.
Uns macht das Arbeiten hier im Winter durchaus Spaß. Das gehört einfach dazu. Wenn man dann im Sommer unterwegs ist und vorbeifahrende Schiffe grüßen, Daumen hoch nach dem Methode, oh, schönes Schiff, das entschädigt dann schon für so manche Stunden im Winter.
Wie Hartmut Flughaupt gehört auch Ulrich Körner zur Seglervereinigung Altona-Övelgönne. Sein Boot, ebenfalls aus Holz, liegt bereits im Wasser.
Ja, dieses Schiff heißt Vierboos, so habe ich es benannt, als ich das vor 33 Jahren gekauft habe. So hießen bereits Boote meines Großvaters. Das Schiff selber ist jetzt 55 Jahre alt, ist gebaut worden an der Schlei auf der Werft von Karl Wertens. Die Bezeichnung dafür ist 5,5 kr Seekreuzer.
Ulrich Körner, der in Ottensen lebt, gehört zu den Gründungsmitgliedern des Freundeskreises Klassische Yachten. Worauf es ihm ankommt beim Erhalt der alten Boote.
Also wichtig dabei ist in meinen Augen, dass man das Gesicht des Ganzen behält. Dieses Schiff hat ja eine Historie, da ist ja eine Patina dran, die darf auch gerne dran sein. Dieses Schiff hat eine Aura, das hat eine Geschichte, da ist eine Vita hinter diesem Schiff bei. Und diese Vita segelt mit.
Wer auch meistens mitsegelt, seine Lebensgefährtin Susanne Krönert. Die Freude darüber, dass die Saison jetzt endlich wieder losgeht, ist riesig.
Absolut spitzmäßig. Es ist ja immer so, man krabbelt den halben Winter in einem Overall, halb staubig, mit der Staubmaske und Knieschonern am Schiff rum. Und wenn es dann ins Wasser geht, dann ist das plötzlich kein Werkstück mehr, dann ist es wieder die Yacht. Und dann beginnt die Segelsaison, dann geht's los.
Ab Juni wollen sie wieder länger unterwegs sein, nordwärts Richtung Skandinavien. Spätestens Anfang September muss Ulrich Körner wieder in Hamburg sein. Schließlich organisiert er das jährliche Treffen traditioneller Holzboote und Yachten auf der Elbe.
Also die Elbe-Klassik hat die Besonderheit, dass sie immer wieder zu anderen Orten führt. Wir haben es mehrfach erlebt, dass Teilnehmer hinterher zu uns gekommen sind und gesagt haben, boah, ich wäre gar nie im Leben auf die Idee gekommen, zu diesem oder jenem Ort hinzufahren. So, und wir waren letztes Jahr in Stade, das heißt, in diesem Jahr werden wir vor Stade wieder beginnen. Und wir wollen dieses Mal in den Hamburger Hafen hineinfahren zum Kühlfleet. Alles dabei, alles reviergeeignete Schiffe, von kleinen Jollen bis hin zu großen Seekreuzern.
Bis dahin aber ist noch viel Zeit. Jetzt legen Ulrich Körner und Susanne Krönert erstmal ab. Zum ersten kleinen Turn 2017.
Wir wollen heute gewaltig ganz nach Finkenwerder. Der Wind ist zurzeit gar nicht, Aber der Wind ist gar nicht das Entscheidende, sondern die Tide ist. Um 16 Uhr ist Hochwasser in Finkenwerder und um 16 Uhr müssen wir da sein.
Wann spricht man eigentlich von einem Boot, ab wann von einer Yacht? Genau definiert ist das nicht. In aller Regel hat eine Yacht eine gewisse Länge, mehr als 10 oder 12 Meter, meist auch Deck und Kajüte. Ursprünglich kommt der Begriff Yacht aus dem Holländischen, sagt Eike Lehmann, emeritierter Professor für Schiffbau an der TU Harburg.
Ja, die erste Yacht hat mit dem heutigen Begriff von Yacht eigentlich gar nichts zu tun. Das waren schnelle Verbindungsschiffe, die Monarchen benutzt haben, um ihre Schiffe zu besichtigen oder auch eigene Ländereien zu besichtigen im 17. und 18. Jahrhundert. Einmastige Schiffe, so zwischen 20 und 25 Meter Länge. Selbst der Hamburger Senat hatte eine Stationsjacht, mit der eben die Senatoren ihr Revier abgesegelt haben, um zu gucken, was da so auf der Elbe passiert.
Vom sportlichen Wettkampf oder Freizeitsegeln für jedermann ist das noch weit entfernt. Der weltweit erste Segelclub wird 1720 in Irland gegründet.
Man machte Ausfahrten, übte Manöver, die so ähnlich wie die Royal Navy von Wettkampfregeln doch weit entfernt. Also ganz deutlich ein gesellschaftliche Ereignis auf dem Wasser.
Geschwindigkeit spielt erst später eine Rolle. 1775 wird bei einer Wettfahrt auf der Themse um den Pokal des Herzogs von Cumberland gesegelt. Die Entwicklung geeigneter Schiffsformen wird wichtiger. Wer baut das Schiff, das allen anderen davon segelt? Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts messen sich England und Amerika beim America's Cup. Deutschland hinkt beim Segelsport hinterher. 1882 findet die erste Kieler Woche statt. 6 Jahre später wird in Hamburg der Deutsche Seglerverband gegründet. 1891 kauft Kaiser Wilhelm II. In Schottland seine erste Yacht und nimmt selbst an Wettfahrten teil.
Die Leute, die da an Bord waren auf den großen Yachten, waren aber Berufsseeleute. Das waren normale Seeleute, die kriegt so ein bisschen Yachtschulung und die konnte man sich mieten.
Wilhelm II. Wird zum Förderer des Segelsports. Vor allem will er, dass die Marinesoldaten, die ihm direkt unterstellt sind, das Segeln lernen. Auf Initiative des Kaisers wird im Jahr 1900 die sogenannte Sonderklasse ins Leben gerufen. Erstmals segeln nun Amateure gegeneinander. Für Arbeiter oder Handwerker aber ist der Segelsport nach wie vor nicht gedacht.
Es konnten nur gesteuert werden von Marineangehörigen sowieso, aber von Nicht-Marineangehörigen, wenn sie ihren Unterhalt nicht durch Hände Arbeit erzielt haben. Kaum vorstellbar, dass man sozusagen irgendeinen Bäckermeister gegen den Sohn vom Kaisers segelt, nicht?
1906 einigen sich die europäischen Segelnationen auf eine Formel, nach der Yachten gebaut werden. Damit sind Wettfahrten auch international möglich, die Geburtsstunde der Meterklasse. In den folgenden Jahrzehnten entstehen immer mehr Bootsklassen, Gruppen von Booten mit vergleichbaren Segeleigenschaften.
Ja, sie sollten natürlich möglichst gleich sein, damit eben nur der Geschickteste gewinnt. Und dann hat es eben tatsächlich immer wieder den Wunsch gegeben, möglichst billige Einheitsschiffe zu bauen, den Piraten zum Beispiel oder die Olympiajolle. Dann haben natürlich auch die Olympischen Spiele eine Rolle gespielt. Da wollte man ja aufwärts segeln.
Parallel zum sportlichen Regattasegeln gibt es natürlich auch noch das Tourensegeln. Yachten mit mehr Komfort an Bord, auch fürs Familiensegeln geeignet. Manche Schiffe, die konstruiert werden, sollen ganz bewusst beides können.
Man hat also Klassen geschaffen, die Kreuzerklassen. Man hat auch einen Wettbewerb ausgeschrieben, der Deutsche Seglerverband, für die geeignete Tourenjacht, die auch Regatten segeln kann.
In den 60er Jahren kommen in Deutschland die ersten Kunststoffboote auf den Markt. Segeljachten können nun günstiger in Serie produziert werden. Zudem sind sie pflegeleichter. Und trotzdem, es gibt sie bis heute. Die Segler, die viel lieber mit einem Schiff aus Holz unterwegs sind. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Gleich machen wir einen Abstecher nach Flensburg. Dort im Hafen gibt es eine eigene Steganlage nur für klassische Yachten. Rund 170 Jahre ist es her, dass auf der Ostsee zum ersten Mal eine Regatta gesegelt wurde. Nicht in Kiel, wo man sich heute als Segelhauptstadt Deutschlands sieht, sondern vor Flensburg. Da ist es nur konsequent, dass in Flensburg an der Förde auch der erste und bislang einzige Yachthafen nur für klassische Yachten gegründet wurde. Dietrich Lehmann hat sich dort umgeschaut und mit Eignern gesprochen.
Stolz steht er an Deck seines Schiffes. Ulrich Rösner, ein freundlich schauender Mann mit grauen Haaren.
Villeurin ist eine viktorianische Rennjacht, einer der letzten Rennkutter, die überhaupt noch segeln.
Das Baujahr 1886 ist in die Aufbauten geschnitzt. Willow Wren gehört zu den ältesten Rennjachten der Welt, ist vielleicht sogar die älteste überhaupt. Das Schiff ist zwar mittlerweile mit einer Betonschale überzogen, darunter sind aber noch rund 80% des Schiffes original.
Das heißt, das ganze Spantenwerk, das ganze Plankenwerk ist noch alt. Ein Teil der Aufbauten ist alt und der ganze Salon und ein großer Teil des Innenausbaus.
Die Rennjacht Willow Wren ist das älteste und auch das größte Schiff, das am Steg des Vereins Klassische Yachten Flensburg festgemacht hat. Kai Peters ist Vereinsvorsitzender und Selbstbesitzer einer klassischen Yacht aus der Feder des bekannten amerikanischen Designbüros Sparkman Stevens.
Ich habe sie gesehen und die sah so aus, wie ich sie mir immer vorgestellt hatte. Und ich hatte gerade geerbt und habe mein Erbe dann in dieses Boot versenkt. Und ja, ich habe sie immer noch jetzt seit 14, 15 Jahren.
Am Steg liegen rund 20 Yachten und Jollen. Eine Meterjacht aus den 30er Jahren, KR-Fahrtenjachten der 50er und 60er Jahre, aber auch ein Dinghy, das nach historischem Vorbild erst im vergangenen Jahr neu gebaut wurde.
Ich denke, wir sollten so ein breites Spektrum wie möglich zeigen von Yachten im weitesten Sinne, also Lustfahrzeugen, die hier in der Ostsee fahren. Ich würde mich auch nie so auf einen eng begrenzten Raum festlegen wollen, weil Seefahrt ist international und befruchtet sich gegenseitig. Die Yachttypen verändern sich durch Einflüsse von woanders.
2005 wurde der Verein gegründet. Kurz darauf konnten die ersten Yachten den neu errichteten Klassikersteg in der Flensburger Hafenspitze beziehen.
Ja, wir sind ja mittlerweile so ein fester Bestandteil dieses Hafens hier. Und ich denke mal auch für Touristen ein Anziehungspunkt.
Das wohl ungewöhnlichste Schiff derzeit am Steg gehört einem der Mitbegründer des Yachthafens, dem 70-jährigen Günther Wulff.
Mein Schiff ist eine holländische Grundel. Das ist ein ehemaliges Fischereiboot aus dem Eiselmeer, als es noch nicht Eiselmeer war. Und ist aber sehr beliebt in Holland als klassische Yacht auch, wird auch anerkannt dort, weil es noch genauso aussieht wie früher als Fischerboot. Und ist ein Raumwunder bei 8 Meter Länge und 3 Meter Breite und für einen etwas älteren Herrn genau etwas zum ruhiger werden.
Günthi, wie ihn viele in der Szene liebevoll nennen, ist unter Seglern in der Förde ein bunter Hund, hat im Laufe seines Lebens schon rund ein Dutzend Schiffe und Boote besessen und gleich mehrere klassische Yachten.
Also es gibt natürlich jetzt auch ganz viele Leute, die bauen sich nach altem Vorbild neue Yachten nach. Es gibt ganz schreckliche Dinge dabei. Es gibt so einen Kutter wie mein erster Kutter, so ein kleiner 10-Meter-Kutter, wo sie dann oben so aussehen wie immer, wie früher. Und unten haben sie dann so einen Flossenkiel, 2 Meter in die Tiefe. Und freuen sich dann, wenn sie auf dieser Traditionsschiffsregatta so einen alten Kutter hinter sich lassen. Das ist so ein bisschen doof. Aber es gibt immer noch Leute, es sind immer noch ein paar Verrückte, die sich so ein Ding an den Hals hängen, so ein altes Ding, und das auch restaurieren lassen. Idioten sterben nicht aus, die sich das an den Hals hängen und mit viel Freude.
Nicht nur die großen Klassikerjachten sind in Flensburg zu bestaunen und im Einsatz zu sehen, sondern auch immer mehr klassische Jollen. Der Klassikerverein hat inzwischen eine eigene Jollensammlung. Eine Yacht kostet allein im Unterhalt gerne mal ein paar 100 oder 1000 Euro im Jahr. Klassische Jollen sind da vergleichsweise günstig. Positiver Nebeneffekt: immer mehr jüngere Seglerinnen und Segler werden Vereinsmitglied. Der Nachwuchs für die klassischen Yachten in Flensburg ist also gesichert.
Gleich geht's an die Alster zum Hamburger Segelclub, der in diesem Jahr 125 Jahre alt wird. Grund genug, sich ein Maskottchen zuzulegen, ein sogenanntes Puschenboot, das gerade restauriert wird. Sonnig und windig ist es an der Alster. An den Masten der Segelboote klappern die Fallen. Wie überall füllt sich auch beim Hamburger Segelclub die Steganlage allmählich wieder. Andreas Borring steht vor einem Unterstand neben dem Schuppen und rollt eine seitlich befestigte Plane hoch. Da steht es, knallrot lackiert, gut 3 Meter lang.
Das ist ein Puschenboot, konstruiert von einem Herrn Lehfeld, Ernst Lehfeld. Der war in den 60er Jahren Mitglied des Hamburger Segelclub. Und er hatte eine Tochter, die hieß Ursula, ja. Und die wurde Puschen genannt. Und dieses Boot heißt eigentlich Mickey-Boot. Er hat einen Wettbewerb und eine Ausschreibung um ein Jugendboot gewonnen und wurde dann aber schnell in Puschen umgetauft, eben nach dieser Tochter, die dieses Boot als erstes auch gesegelt hat.
Ein Jugendboot für 2 Segler. Rund 100 Boote gab es von diesem Typ. In Hamburg wurde das Puschenboot auf der Dornheimwerft gebaut. Eine einfache Konstruktion aus Sperrholz. Wie viele andere hat auch Andreas Borring auf so einem Boot das Segeln gelernt.
Ja, in den 70er Jahren. Also ich bin 71 hier in den Verein eingetreten und habe ein Jahr lang sozusagen meine seglerische Grundausbildung auf so einem Puschenboot gehabt. Und ich war damals 11 und da war man ja klein von Statur, nicht? Und da war das Boot irgendwie groß. Und jetzt bin ich groß und das Boot ist klein.
Später, als neue Materialien aufkommen, werden die Puschenboote unmodern. Wo die Boote geblieben sind, darüber kann Andreas Borrig nur rätseln, vielleicht im Osterfeuer. Das Exemplar, vor dem er gerade steht, hat sich per Zufall wieder angefunden.
Da war hier so ein Gartenarbeiter, der hat uns einen Baum weggesiegt. Und der sagte bei sich zu Hause in Kötel im Lauenburgischen, da ist unter der Decke noch irgendwie so ein Boot. Und dann haben wir uns das angeschaut und das war in der Tat ein Puschenboot.
Zusammen mit einer Handvoll Vereinskollegen beschließt Andreas Borrig, das Puschenboot zu restaurieren. Auch Tommy Löwe und Lenia Burchardt machen mit.
Ich habe hier vor allen Dingen die Außenhaut lackiert. HSC, Hamburger Segelclub, hat hier die Farben Rot, Schwarz, Weiß. Und ich habe dieses Rot da drauf getragen. Ich habe dreimal lackiert, weil es hat nicht richtig gedeckt erst, aber ich bin immer hierher gefahren und habe das dann eben so gemacht und es sieht sehr schön aus.
Ich habe jetzt diese Woche den kompletten Innenraum lackiert und ich habe jetzt heute den Baum nochmal lackiert, der steht jetzt drin in der Werkstatt. Schleifen, lackieren, viel, vielseitige Sachen.
Lenia Burchardt absolviert beim HSC gerade ihren Bundesfreiwilligendienst. Von den Puschenbooten hatte sie vorher noch nie gehört. Spannend, findet die 18-Jährige.
Wer hat das früher so gesegelt und zu welchen Zeiten war das mal in, sag ich mal? Und das ist eigentlich ziemlich cool, jetzt mal zu wissen, dass das so das war, wo die früher einfach segeln drin gelernt haben.
Ein paar Restarbeiten sind noch zu tun. Dann ist das neue Vereinsmaskottchen fertig. Pünktlich zum 125. Vereinsjubiläum und zum 25. Jubiläum der Regatta Hamburg Summer Classics. Immer im August fahren klassische Boote auf der Alster um die Wette. Jürgen Grant vom HSC organisiert die Regatta.
Der Anfang war eine Entwicklung in den 80er Jahren. Regatten bundesweit für alte klassische Holzboote. Chiemsee, Starnberger See, München. So an der Küste gab es in Laboe auch schon für große seegehende Klassiker etwas. Und wir hatten schon immer relativ viele Holzboote hier in unserem Segelclub und hatten einige Clubkameraden, die gesagt haben, sowas muss man hier auf der Alster auch haben.
25 Boote waren damals bei der ersten Regatta dabei. Jetzt im Jubiläumsjahr rechnet Jürgen Grant mit 75 Booten.
5. und 6. August, über 2 Tage.
Noch können sich Bootseigner anmelden. Eines aber kann Jürgen Grant schon jetzt versprechen. Auch zum 25. Jubiläum der Hamburg Summer Classics kann man auf der Alster wieder viele unterschiedliche Holzbootarten bewundern.
Besonders auf der Alster natürlich immer die Holzdrachen. Eine große Flotte an Jollenkreuzern auch. Und uns besuchen regelmäßig Chiemseeplätten. Das sind vom Chiemsee Holzboote, die eigentlich Fischerboote sind. Flacher Boden, nur ein Steckschwer.
Und auch Tommy Löwe, der am HSC-Steg seine hölzerne Haarjolle liegen hat, wird einmal mehr dabei sein. Als Segler ist er auch schon auf ganz modernen Yachten gesegelt. Ganz besonders aber schlägt auch sein Herz für Holzboote.
Es ist wunderschön anzusehen. Das spricht einfach das Herz an. Ne? Wir sind da vielleicht auch ein bisschen verrückt, wie Oldtimer-Fans sozusagen. Ne?
Als nächstes steht jetzt erstmal der Saisonauftakt für die regelmäßig stattfindende Mittwochsregatta an und die Premiere fürs Puschenboot.
Das Boot wird am 26.04. zu Wasser gelassen. Da werden wir die Taufe machen und dann wird es wahrscheinlich auch mitsegeln, ja.
Willkommen zur zweiten Stunde des 3252. Hamburger Hafenkonzertes. Diesmal dreht sich bei uns alles um klassische Holzboote und Yachten. Die machen zwar oft mehr Arbeit als Kunststoffboote, dafür haben sie eine Seele und sind sowas wie schwimmendes Kulturgut. Herzliche Grüße auch an unsere Hörer in Australien und Namibia und an alle, die uns übers Internet zuhören. Moin, ich bin Petra Vollquarzen. Um das Schiff eines berühmten Einhandseglers geht's jetzt auch hier bei uns im Hamburger Hafenkonzert. Ein Metallgerüst, hölzerne Stützen, rundherum Zeltplanen. Keine besonders schmeichelhafte Umgebung. Und doch, dem Schiff, das aufgebockt auf der Werft in Harburg steht, sieht man an, dass es etwas Besonderes ist. 2013 hat Andreas Reuner die Störte BK3 aus Amerika zurückgeholt.
Ein Holzboot, was 1936 konstruiert wurde und bei der Werft Abeking und Rasmussen in Lemwerder bei Bremen gebaut wurde. Es ist ein Tourenkreuzer, 10,30 Meter lang. Und es ist für die Größe bemerkenswert, weil es kein Einmaster ist, sondern ein Zweimaster.
Was noch bemerkenswert ist, die einzigartige Geschichte der Jol. 1937 überquerte Ludwig Schlimbach, Kapitän und Regattasegler, mit diesem Schiff den Atlantik als erster deutscher Einhandsegler.
Ja, Schlimbach hatte vor, zu zeigen, was Segelschiffe heute können. Und er wollte sich selbst, glaube ich, auch beweisen, dass er noch mal zu etwas Außergewöhnlichem fähig ist.
Man merkt dem Schiffseigner an, mit wie viel Leidenschaft und Engagement er bei der Sache ist. Das Schiff zu erhalten ist ihm ein Anliegen. Schon lange ist er fasziniert von klassischen Yachten.
Ja, das ist die Ästhetik, die Einmaligkeit und auch die Konstrukteurskunst und Bootsbauerkunst.
Bootsbauer Andreas Wiekhorst kann da nur zustimmen. Die Restaurierung der Störte BK3, auch für ihn keine alltägliche Arbeit.
Jeder Holzbootsbauer ist natürlich irgendwie erbaut, wenn er in so einem Rumpf drin sitzt. Und er findet all die Sachen, die in irgendwelchen alten Werkkundebüchern beschrieben sind, en Detail wieder. Ne?
Seit die Störte BK3 in Harburg steht, hat er zusammen mit Auszubildenden schon eine ganze Menge an der Yacht gemacht.
Ja, wir haben da jetzt im Prinzip unten die Verbände ertüchtigt. Heißt also ausgewechselt, also die Querverbände, die auf dem Kiel stehen. Wir haben jetzt tatsächlich auch altersbedingte Schäden überall, die aber auch gerne auftreten dürfen. Und dem Alter gemäß ist das eigentlich erstaunlich gut erhalten.
Im Cockpit zeigt Andreas Reuner, welche Besonderheiten sich Konstrukteur Henry Rasmussen für die Yacht ausgedacht hat. Etwa eine Steuerung, die sich aus dem Salon heraus bedienen ließ.
Hier ist ein kleines Loch. Hier drin war eine Messingrolle. Hier war die Pinne. Hier gab es also ein Leinensystem über Rollen, was mit der Pinne verbunden war. Er war also in der Lage, von unten dieses Schiff zu steuern.
Für Andreas Reuner ist die Restaurierung der Störte BK3 auch eine Reise durch die Geschichte des Schiffes. Mit den Nachfahren vieler Voreigner ist er im Kontakt.
Ich war jetzt gerade letzte Woche in England bei dem Sohn eines Voreigners, der das Boot zwischen 1946 und 1948 hatte, dessen Sohn mir einige Fotos zur Verfügung stellte, wo wir wieder ein paar Informationen bekommen haben, wie denn der Innenraum zu dem Zeitpunkt tatsächlich gewesen ist.
Der Eigner hofft, dass sich noch mehr Fotos finden, gerade aus dem Innenraum, über den er noch längst nicht alles weiß. Hartnäckig ist er auch, wenn es darum geht, Originalteile wieder aufzutreiben.
Bevor ich jetzt den gleichen Beschlag zeichne oder eine Kopie von einem vorhandenen herstelle, gehe ich der Sache so weit auf den Grund, dass ich mit gesicherter Erkenntnis weiß, das Original gibt es nicht mehr. Wir haben in Vancouver Island einen Anker gefunden von dem Boot.
Was soll im Schiff bleiben? Was wird ausgebaut, weil es nachträglich hinzugefügt wurde? Darüber tauscht sich Andreas Reuner immer wieder auch mit Uwe Baikowski aus. Der Sachverständige für klassische Yachten berät Schiffseigner bei Restaurierungsprojekten.
Das Besondere ist auf jeden Fall die Geschichte dieses Schiffes. Der Konstrukteur Rasmussen, denn der Eigner Schlimbach mit seiner Atlantiküberquerung. Bei diesem Schiff sollte man wirklich sehr darauf achten, den Originalzustand herzustellen. Das ist ja ein nicht nur schwimmendes, sondern auch ein segelndes Museum, wenn das fertig ist.
Worauf es ihm auch ankommt, dass neben der Geschichte des Schiffes auch die Restaurierung genau dokumentiert wird.
Für nachfolgende Generationen, dass die auch sehen, was ist gemacht worden und welche Materialien vor allem sind verwendet worden.
Und dann zeigt Andreas Reuner noch seine Schatzkiste voller Fotos und Schiffsdokumente. Den Messbrief aus den 30er Jahren, Aufnahmen von all den Orten, an denen die Störte BK3 schon gewesen ist. Hamburg, Amerika, Neuseeland, Südsee.
Auf diesem Foto steht drauf, Störte BK3, Takaroa, December 1952.
Über 3 Jahre ist Andreas Reuner nun schon dabei, sein Schiff, die Störte BK3, zu restaurieren. Wichtiger als schnell fertig zu werden, ist ihm, die Sache ordentlich zu machen. Schließlich geht es auch darum, ein Stück maritime Kultur zu erhalten.
Ein Wunsch wäre, 2020 wieder ins Wasser zu kommen. Dann wird der Innenausbau aber noch nicht drin sein. Alles zusammen 5-6 Jahre werden wir brauchen.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und jetzt machen wir einen Ausflug nach Flensburg. Dort hat sich eine Werft etabliert, die Yachten aus Holz restauriert und neu baut. Die Werft Robbe und Berking Classics. Jetzt zum Saisonstart herrscht Hochbetrieb auf der Werft am Flensburger Ostufer. Trailer mit imposanten Yachten, die meisten davon Segelschiffe, werden über den Hof rangiert. Viel zu tun auch in den Werfthallen.
In dieser Halle bauen wir gerade einen Mast für eine 12-MR-Yacht. Das ist ein Mast, der ungefähr 28 Meter lang wird, aus Holz gebaut. Ausgesuchtes Holz aus Alaska kommt das und wird uns von einem Lieferanten hierher geliefert. Das Boot heißt Thea, ist ein dänischer Zwölfer. Von 1918 ist das Schiff.
Werftchef Sempe Stich hat seit seiner Bootsbauerlehre fast ausschließlich mit Holzbooten zu tun. Jetzt auf der Flensburger Robbe und Berking Classics Werft immer wieder auch mit den sogenannten Zwölferjachten.
Das ist eine Rennsegelbootklasse. Die segeln tatsächlich hier in der Ostsee mit bis zu 15 Schiffen auf Regatten. Was für solche alte Klasse eigentlich schon besonders ist. Es sind majestätische Boote, relativ groß. Die haben schon so eine besondere Power und Dynamik, wenn man sie auf dem Wasser sieht, dann gepaart mit diesen schönen alten klassischen Linien. Das ist schon ein besonderer Anblick.
Mit so einer 12-MR-Yacht ging es auch los am Flensburger Stadthafen. Noch vor der eigentlichen Werftgründung 2008 restaurierte Oliver Berking, Firmenchef der gleichnamigen Silbermanufaktur, die Yacht Sphinx. Die ist mal für den Norddeutschen Regattaverein in Hamburg gebaut worden, gehörte dann der Marine. Seit vielen Jahren schon ist Oliver Berking klassischen Yachten und Holzbooten geradezu verfallen.
Also der Anblick mal als allererstes. Sie sind ästhetisch schön und sie sind bis heute rasend schnell. Nicht alle, aber insbesondere die Meterklasse-Yachten, auf die wir uns ja so ein bisschen spezialisiert haben, segeln heute noch den meisten modernen Schiffen davon, obwohl sie 90, 80, 70 Jahre alt sind. Und das fasziniert mich jedes Mal wieder.
Mittlerweile hat Oliver Berking auch noch ein Ausstellungszentrum eröffnet. Die Werft hat rund 20 Mitarbeiter. Eine von ihnen ist Lena Borgriefer. Die 20-Jährige macht auf der Werft ihre Ausbildung zur Bootsbauerin.
Weil ich die klassischen Schiffe ziemlich schön finde und das macht super viel Spaß hier zu lernen und man lernt auch echt viel.
Ein Mast, an dem Lena mitgearbeitet hat, soll heute noch zurück aufs Schiff. Schleifen, lackieren, defekte Stellen ausbessern. Manchmal helfen Maschinen bei der Arbeit, häufig aber auch nicht.
Ja, dadurch, dass wir viele kleine Ecken haben, die geschliffen werden und viele Ecken und Kanten, wo man mit Schleifgeräten nicht hinkommt, ist es viel Handarbeit noch.
Werftleiter Sönke Stich zeigt eine weitere Halle, in der etwas kleinere Yachten lagern.
6MR-Boote, die auch alle vor dem Krieg hauptsächlich gebaut wurden, bis auf die, die wir nachgebaut haben. Die Boote sind beide verlustig gegangen, sind also untergegangen oder verbrannt. Und dann hat man in dieser Klasse die Möglichkeit, so ein Boot nachzubauen, sodass es auch Regatten segeln darf.
Beim Rundgang über die Werft fallen immer wieder die Namen berühmter Konstrukteure. Zum Beispiel auch vor dieser Yacht des Schotten William Fife.
Ja, das ist die Vanity von William Fife, gezeichnet und gebaut 1936. Das ist fast die schönste Unterwasserform, die das Boot hat. Eine sehr tolle Form. Ja, sie hat schöne lange Überhänge und hat so einen ganz, ganz seichten Bogen, der unten am Kiel anfängt und nach oben in diesen spitzen Bug ausläuft.
Warum haben Boote, die heute gebaut werden, nicht mehr diese schönen Formen? Weil sich Anforderungen und Möglichkeiten verändert haben, sagt der Werftchef.
Moderne Segelboote, ob es jetzt ein Freizeitboot ist, wo man Touren drauf macht, da will man gerne Stehhöhe haben und 2 Toiletten und 4 Kabinen und eine Heizung. Und das kann man auf so einem klassischen Riss nur schwer unterbringen. Und zum anderen hat sich der Werkstoff verändert. Dadurch, dass man Kunststoffe anwenden kann, kann man ganz andere Formen herstellen. Und das finde ich auch nicht schlecht. Das ist aber nicht so hübsch wie das alte.
Und dann zeigt Sönke Stich noch das zurzeit größte Restaurierungsprojekt der Werft. 22 Meter lang, Baujahr 1938.
Wir stehen ja tatsächlich vor einem, ja fast Gerippe von einem Boot. Das ist ein 72 Fuß, eigentlich ein Ocean Racer, also ein Hochseesegelboot. Ein berühmtes Schiff, sie hat auch gleich in der ersten Saison das Bermuda-Rennen gewonnen. Baruna heißt das Schiff, wurde von dem Kunden in San Diego, Kalifornien gekauft und tatsächlich dann den ganzen Weg hierher auf dem Frachter gebracht, um hier restauriert zu werden.
Mit Glück kommt Sönke Stich in diesem Frühjahr und Sommer auch ab und zu zum Segeln, natürlich auf einem klassischen Holzboot. In einem ist sich der Werftchef sicher. Für sein Team und ihn wird die Arbeit auch nach dem Saisonstart nicht weniger.
Nee, aufgrund dessen, dass wir immer viele Neubauten gemacht haben und jetzt mit dieser relativ großen Restaurierungsarbeit auch dort für viele, viele Monate viel zu tun haben. Wir haben gut zu tun, ja.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Diesmal dreht sich alles um klassische Boote und Yachten. Und wenn die schönen Schiffe gesegelt werden, wozu sie ja da sind, dann brauchen sie Pflege. Ab und zu geht auch mal was kaputt. Liebhaber klassischer Yachten wissen, wo sie dann Ersatz bekommen, egal ob 60 Jahre altes Bordklo oder Belegnagel aus Eschenholz. Der Schiffsausrüster Toplicht in Hamburg ist die Adresse für historische Schiffe und Dietrich Lehmann hat sich dort mal umgeschaut.
Von außen wirkt das Gebäude aus Backstein und Holz an der Nottgestraße in Bahrenfeld sehr modern. Sobald man durch die Tür tritt, fühlt man sich aber in eine andere Zeit versetzt. Es riecht nach Holz und Wurzelteer. Im Erdgeschoss glänzt überall Messing, auf einer Empore hängt handfarbenes, geschlagenes Tauwerk, da stehen hölzerne Ruder in Reih und Glied.
Sieht man erstmal ganz viele Farben. Versiegelung, Reinigungsmittel haben wir hier. Die gehen zurzeit gerade weg natürlich, weil die Schiffe alle reinkommen.
Sagt Matthias Glimm, einer von mehr als 20 Mitarbeitern beim Schiffshändler Toplicht.
Und dann sogenannte Hardware, würde ich mal sagen. Das sind Bronzeteile von Klampen über Lippen, Scharniere, Lukenverschlüsse, Skylight-Aufsteller.
Toplicht gibt es seit rund 35 Jahren. Gegründet hat das Unternehmen Michael Tönnesen.
Ich war Student und dann kamen die Jungs Nachbarn an, mit ein paar alten Schiffen und wollten den Museumshafen Övelgönne gründen. Und da bin ich dann etliche Jahre im Vorstand, habe ich da mitgewirkt und sozusagen war immer für die Beschaffung zuständig. Tönne, hol mal was ran, wo gibt's Leinöl, wo gibt's Wurzelteer? Und irgendwann kam dann doch die Idee, Mensch, warum machen wir nicht eigentlich eine kleine Firma draus?
Größtes Problem damals wie heute, wo bekommt man Jahrzehnte, ja manchmal auch Jahrhunderte alte Produkte her? Im Laufe der Zeit hat Tönnesen ein Netzwerk von Zulieferern in ganz Europa und auch in Nordamerika aufgebaut.
Aus Dänemark eine Blockmacherei, ein Schmied, der macht uns handgeschmiedete Kalfatereisen. Oder wir haben eine sehr alte, gute Beziehung zu einem Beschlägehändler oder Hersteller aus England, zur Firma Davy London, der also schon 1894 gegründet und ein ursprünglich natürlich ein breites Sortiment für die Berufsschifffahrt hatte.
In den ersten Jahren von Toplicht kamen die meisten Kunden, weil sie ehemalige Berufsschiffe wie Kutter, Tjalken oder Ewa wieder in Fahrt bringen wollten. Mittlerweile ist jeder zweite Kunde Eigner einer klassischen Yacht. Dirk Schwertfeger etwa, ein großer Mitdreißiger, der ein nordisches Folgeboot hat.
Mein Boot heißt Ina. Das ist ein Lindbau von 1970, also in Mittelfahrt gebaut in Dänemark. Segel ich seit 8 Jahren. Es ist relativ einfach zu handhaben. Es ist der Klassiker schlechthin. Ich kann es alleine segeln, ich kann das mit meiner kleinen Familie segeln, ich kann damit Regatten segeln, ich kann damit kleine Touren machen. Es ist ein überschaubares Boot.
Und eins, das den Eigner regelmäßig zum Schiffsausrüster Toplicht führt.
Dieser Laden führt als einziger diesen Lack in Deutschland.
Die fachmännische Beratung ist garantiert. Fast jeder der Mitarbeiter hat einen besonderen Bezug zu historischen Schiffen. Viele haben einen eigenen Klassiker. Einige, wie Matthias Glimm, sind Bootsbauer.
Im Großen und Ganzen haben alle hier so eine kleine Affinität zum Wasser hin.
Und viele der Klassikerjachten entlang der deutschen Küste kennen die Mitarbeiter denn auch. Von einigen hängen Fotos an den Wänden. Klassische Yachten faszinieren einfach und sind für Toplicht mehr als ein Geschäft.
Ich glaube, es ist die Liebe zu der gewissen Schlichtheit, obwohl das gar nicht so schlicht wirkt wie die modernen Schiffe heute. Aber sie sind doch alle einfach gestrickt und mit einfachsten Materialien so toll gemacht, dass sie auch so lange halten. Das finde ich irgendwie, das ist das, was einfach fantastisch ist. Man muss überlegen, wann die meisten gebaut worden sind, zu Zeiten, als das Handwerk noch wirkliches Handwerk war. Und dass sie überhaupt noch halten, das ist einfach, zeigt, wie toll das ist. Das ist, glaube ich, eine Faszination.
Die Form, die einfach das Strahl im Schiff und eine überhängende Vorstäven, Achterstäven, Schlankheit, es ist einfach ein ästhetischer Wohlgenuss, sich so ein Schiff anzugucken.
Gleich machen wir einen Ausflug in die Stadt, in der auch viele segeln gehen. Wir berichten über das geplante Zentrum klassischer Yachtsport in Kiel. Kiel Sailing City, das ist der Slogan, mit dem die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt für sich wirbt, nicht nur zur Kieler Woche. Wie ernst es der Stadt mit dem Thema Segeln ist, das könnte sich bald zeigen. Denn es gibt große Pläne, die auch mit klassischen Holzbooten zu tun haben. Kiel-Friedrichsort, nördlich des Nordostseekanals. Wilfried Horns und Nico von Bosse, beide selbst begeisterte Holzbootsegler, blicken übers Hafenbecken und auf die leerstehenden Gebäude am Ufer. Die beiden sind vom Freundeskreis Klassische Yachten, der bundesweit rund 2000 Mitglieder hat.
Wir blicken hier auf das Gelände des ehemaligen British Kiel Yacht Clubs. Im Zentrum ist die Steganlage, eine Slipbahn mit Mastenkran an Land. Ein blau-weißes Gebäude, ein Restaurantgebäude. Rechts hier weiter die große alte Holzhalle, aus den 30er Jahren, damals gebaut für Wasserflugzeuge. heute unter Denkmalschutz.
71 Jahre lang hatten die Briten an diesem Ort ihren Segelclub. Ende 2016 war Schluss. Wilfried Horns und seine Kollegen vom Freundeskreis Klassische Yachten tüfteln an ihrem Konzept schon seit Jahren. Ihr Traum, ein Zentrum klassischer Yachtsport.
Wir möchten zusammenbringen Veranstaltungen, die dieses Kulturgut alte Yachten darstellen in Regatten und in sonstigen Veranstaltungen. Wir möchten ein Zeithaus dazu bringen, also im Grunde genommen eine Sammlung zur Yachtsportgeschichte. Wir möchten uns um den klassischen Yachtbau kümmern, für die Öffentlichkeit auch erfahrbar machen.
Bereits beschlossen ist, die Kieler Stadtpolitiker wollen, dass auf dem Gelände ein, Zitat, Bildungs- und Handwerkerstandort zum Thema Segelsport und Schiffbau entsteht. Noch gehört das Gelände dem Bund. Die Stadt hat ein Vorkaufsrecht. Nico von Bosse.
Der Bund verhandelt jetzt mit der Stadt Kiel über den Kauf des Geländes durch die Stadt Kiel. Und dann wird die Stadt Kiel noch einen Beschluss herbeiführen, endgültig zum Erwerb des Geländes, und plant dann eine Ausschreibung.
Sobald die Ausschreibung raus ist, will sich der Freundeskreis Klassische Yachten mit seinem Konzept bewerben. Das Gelände mit all seinen Flächen und Gebäuden, sagen sie, ist wie gemacht für das, was sie vorhaben. In der Ausstellung soll die Geschichte des Yachtsports erzählt werden, natürlich auch die Kieler Segelgeschichte.
Die beiden Olympiaden, die Geschichte der Kieler Woche, und die Yachten werden da natürlich liegen, die genau diese Geschichte auch verdeutlichen und einfach Zeugen dieser Geschichte sind.
Was ihnen besonders wichtig ist, die sogenannte gläserne Werft. Schon jetzt veranstaltet der Freundeskreis regelmäßig Restaurierungskurse für Eigner von Holzbooten. Ganz besonders wollen die Holzbootfans auch Schüler im Stadtteil ansprechen.
Ja, wir sind mit den drei Schulen in Friedrichsort im Gespräch und denken auch, dass wir mit ihnen zusammen Projekte entwickeln können, die Jugendliche ans Segeln, aber auch an die alten Yachten, an Yachtbau, Bootsbau und so weiter ranführen.
Klassische Holzboote sollen im Mittelpunkt stehen. Aber auch andere, die einen maritimen Bezug haben, sind willkommen, so Wilfried Horns. Für die Anfangsinvestitionen wirbt der Freundeskreis Klassische Yachten um Spenden. Danach soll sich das Zentrum finanziell selbst tragen.
Also das ist ja ein sehr großes Gelände mit einer ganzen Reihe von Gebäuden. Und wir benötigen für unsere Zwecke nur einen Teil der Gebäude. Und wir planen, den nicht zu benötigen Teil zu vermieten. Parallel dazu wird durch die Bewirtschaftung der Bootshalle als Winterlager und auch die Bewirtschaftung der Steganlage. Da werden Gelder reinkommen, die zur Deckung der, ich sag mal, ideellen Ansätze wie gläserne Werft und das Zeithaus mit seinen geschichtlichen Dingen eben dann auch ins Gleichgewicht kommt.
In anderen Ländern, so Wilfried Horns und Nico von Bosse, gibt es schon ähnliche Zentren, im dänischen Svendborg etwa, in Stockholm oder Oslo. Wie lange es noch dauern könnte, bis ihr Traum vom neuen maritimen Zentrum Wirklichkeit wird, der Freundeskreis Klassische Yachten hofft, dass die Ausschreibung spätestens im Herbst beginnt und sie dann endlich loslegen können.
Ja, wir scharen ein bisschen mit den Hufen und haben eben unser Konzept. Der Rest liegt nicht in unserer Hand.
Die Gelegenheit ist jetzt in Kiel da. Die hat man sicher nur einmal, so eine Gelegenheit.
Das war das 3252. Hamburger Hafenkonzert. Heute rund ums Thema Klassikerboote. Allen Seglern und auch allen anderen Wassersportlern einen schönen Start in die neue Saison. Und worum es in der kommenden Woche geht, das verrät Ihnen jetzt noch Jan Wulff.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3.
Kleine Möwe, flieg nach Helgoland.
Eine einzigartige Natur, zollfreier Einkauf und viel Kultur und Geschichte. Helgoland hat eine Menge zu bieten. Doch Deutschlands einzige Hochseeinsel will noch attraktiver werden. Ein neues Logo soll dabei helfen. Außerdem sollen die Gastronomieangebote auf Helgoland ausgebaut werden und es sollen neue Hotels entstehen. Martin Linne ist Geschäftsführer der Gesellschaft für Tourismusforschung und ehemaliger Kurdirektor von Helgoland. Er weiß um die aktuellen Entwicklungen auf der Insel.
Helgoland hat sich von dem Tagesausflugscharakter verabschiedet. Es wird viel mehr für die Urlaubsgäste getan. Natürlich wird auch der Tagesausflug neu definiert mit neuen Angeboten. Aber im Vordergrund steht jetzt erstmal der Urlaub und der längere Aufenthalt auf Helgoland.
Was gibt es Neues auf der Insel und wie urlauberfreundlich ist Helgoland wirklich? Wir waren für Sie vor Ort. Zu hören im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Sonntag morgens ab 6 und den Montagabend drauf ab 20 Uhr mit Kerstin von Stürmer.
NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Für heute tschüss und bis bald. Mein Name ist Petra Vollquarzen.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und Montag abends um 8. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.